Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, die Epiphaniaszeit, in der wir gerade stehen, die hat ein Thema, nämlich die Schönheit Gottes. Epiphaniaszeit, wenn wir wissen wollen, worum es da geht, dann müssen wir so ein bisschen auf die Predigtexte und auf die Schriftlesungen aus dieser Zeit hören. Und da sehen wir, sie reden tatsächlich alle von der gnadenreichen Schönheit Gottes, die in Christus erschienen ist. Sie sprechen von Gottes strahlender Herrlichkeit, die unter uns Menschen offenbar geworden ist. An Epiphanias gedenken wir, so heißt das Fest ja auf Deutsch, der Erscheinung des Herrn. Wir feiern, dass der Vorhang sich gehoben hat und dass die Hauptperson Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf der Weltbühne in Erscheinung getreten ist. Und als Jesus aufgetreten ist, als Jesus in Erscheinung getreten ist, da hörte Gott auf, das dahinter, hinter den Dingen zu sein. Epiphanias sagt uns im Grunde, schau auf Christus, wenn du wissen willst, wer Gott ist. Denn abgesehen von Christus gilt, keiner hat Gott jemals gesehen. Keiner, kein einziger Mensch hat Gott jemals gesehen. Gott zu schauen, ist uns Menschen unmöglich. Und das lehrt uns der Predigtext vom vergangenen Sonntag. Und ich habe jetzt bewusst auch den vom vergangenen Sonntag genommen, weil wir heute Morgen ja schon, Reinhard, dich gehört haben mit dem Predigtext von heute. Und dachte ich, jetzt mache ich heute nicht nachmittags sozusagen nochmal denselben Text. Deswegen Predigtext vom vergangenen Sonntag, wo wir ja sowieso uns nicht hier getroffen haben, sondern den Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche bzw. der Woche des gemeinsamen Gebets hatten. Also, ich lese uns Verse aus dem Buch Exodus, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 18 bis 23. Mose sagte zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Unglaublich viel hat Mose mit Gott schon erlebt. Namensoffenbarung und Berufung am brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte, Sendung zum Pharao, 10 Plagen, Passafest, Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Schilfmeer, Vernichtung der ägyptischen Armee, Wüstenwanderung, Manna, Wachteln, Feuersäule, Wolkensäule. Und schon ganz oft hat Gott mit Mose geredet. Schon unzählige Anweisungen und Worte Gottes direkt aus Gottes Mund hat Mose empfangen. Im Zelt der Begegnung, wir kennen die oft unter dem Begriff Stiftshütte, aber das ist eigentlich das Zelt der Begegnung, da unterredeten sich die beiden in einzigartiger Vertrautheit, Gott und Mose. Wenige Verse vor unserem Predigtext, da heißt es in Exodus 33, 11, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Oder von mir aus auch eine Frau mit ihrer Freundin. Ja, engste Vertrautheit. Und der Höhepunkt aller Gottesbegegnungen, das war der gewaltige Gottesdienst am Sinai mit der Gabe der 10 Gebote auf dem heiligen Vulkanberg. Aber es gab auch Katastrophen. Zuletzt fiel das murrende und halsstarrige Volk Gottes von seinem Retter ab und verehrte stattdessen ein goldenes Kalb. Und in diesem ganzen Auf und Ab hat Mose nur einen Wunsch, einen echten Herzenswunsch. Er möchte Gott schauen. Mose wagt alles. Er nimmt sozusagen sein Herz in die Hand und er wendet sich an Gott und sagt: Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Das ist Moses einziges Verlangen. Und der Wunsch ist, denke ich, begreiflich. Wer hätte sich nicht auch schon von uns danach gesehnt, Gott wirklich zu sehen, ihm leibhaft zu begegnen, ihn sozusagen dingfest machen zu können, und zwar gerade dann, wenn es drunter und drüber geht. Aber es ist auch hier, wie so oft mit unseren menschlichen Wünschen Gott gegenüber, er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. So heißt es bei einer anderen Begebenheit auf einem Berg, auf dem Berg der Verklärung. Als die Jünger Jesus in seiner göttlichen Herrlichkeit sehen. Zurück zu Mose. Aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit Gott hat Mose auch eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was er bei so einer Gottesschau zu sehen bekäme. Lauter Herrlichkeit, Glanz und Gloria. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. So bittet der Chefunterhändler des auserwählten Volkes. Er hat so viel mit Gott erlebt. Da wäre es doch nur ein kleiner Schritt, Gott zu schauen, oder etwa nicht. Aber Mose hat sich vertan. Selbst unsere eindrücklichsten und erhebendsten Gotteserfahrungen reichen nicht im Entferntesten an das heran, wer und wie Gott wirklich ist. Mose hat unvorstellbare Dinge mit Gott erlebt. Aber selbst das ist nur ein entfernter Abglanz von Gottes wahrer Herrlichkeit. Und überhaupt nichts im Vergleich mit Gottes gleißender Schönheit. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist schlicht und ergreifend die Realität. Aber in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit lässt Gott sich doch so weit herab, dass er im Grunde bis zum Äußersten geht, um Moses Wunsch wenigstens so weit entgegenzukommen, wie es für Mose gerade noch gut und erträglich ist. Gott sagt zu ihm: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Und dann gibt es gleich noch eine Erklärung zu diesem seltsamen Namen Jahwe. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Gottes Name bürgt dafür, dass Gottes Schönheit voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Gottes Name ist Programm, er ist Ausdruck seines unsichtbaren Wesens. Der heilige Gottesname Jahwe lässt erkennen, dass Gott voller Güte ist. Und dass er seine Gnade und Barmherzigkeit denen erweist, die er in seiner Freiheit dazu bestimmt hat. Der heilige Gottesname Jahwe, der hat ja etwas Bestimmtes und etwas Unbestimmtes zugleich. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen werde. Alle diese Übersetzungen, Interpretationen sind möglich. So stellt Gott sich dem Mose bei seiner Berufung am Dornbusch vor. Eine etwas merkwürdige Ansage: Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen werde. Mose lernt im Lauf der Geschichte, was Gott damit gemeint hat. Er lernt Gott als den kennen, den man eben nicht auf den Begriff bringen kann, von dem man sich deswegen auch kein Bild machen soll, was man dann in den Rahmen quadratisch praktisch gut reinhängen kann und weiß, das ist Gott, Ende der Durchsage. Gott, den wahren, den lebendigen Gott, kann man nicht so auf den Begriff bringen. Aber er ist da. Er ist verlässlich, er ist treu, voller Gnade und Barmherzigkeit. Mose lernt Gott als den kennen, der mitgeht. Und der auch dann mitgeht, wenn das Volk sich irgendwie im Kreis dreht und auf Abwege, Irrwege und Umwege gerät. Gott lässt sich nicht vom Bösen überwinden. Er überwindet unser Böses mit seiner Güte. Gott lässt sich weder von der Sünde des Volkes noch von deiner Sünde abschrecken. Und so will Gott jetzt auch seine ganze Güte vor Moses Angesicht vorübergehen lassen. Gott lässt vor Mose Revue passieren, wie viel Gutes er ihm und dem Volk schon getan hat. Gott stellt dem Mose vor Augen, wer er ist. Und damit es Mose sozusagen nicht zu viel des Guten wird, sorgt Gott selber für Moses Schutz. Siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und genauso kommt es dann auch, das können wir nachlesen, ein Kapitel später. Mose sieht etwas von Gott. Er sieht sogar das Wesentliche von Gott. Lauter Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Alles das sieht Mose allerdings eben nur von hinten, aus der Rückschau. Und Rückschau ist tatsächlich wörtlich gemeint. Mose sieht Gottes Rücken. Er sieht ihm hinterher. Er sieht sozusagen mit Verlaub sein Hinterteil. So wie wenn wir eben jemanden davon gehen sehen, dann sehen wir ja nicht von vorne, wer es ist, sondern wir sehen nur von hinten die Gestalt. Mose sieht also etwas, vor allem aber hört er das, was Gott sagt. Ohne dieses Wort wäre die ganze Angelegenheit im wahrsten Sinn des Wortes nichtssagend. Ohne Gottes Wort wäre diese ganze Angelegenheit im Grunde so ein sinnloses Spektakel, das mehr verwirrt, als wirklich hilft. Mose bekommt etwas zu sehen, vor allem aber eben etwas zu hören. Erst das Wort macht klar, was er da auch sieht. Es ist das Wort, das sein Herz erreicht. Mose ist überwältigt von Gottes Gnade, die ihm in seinem Zuspruch zuteil wird. Und daraufhin wirft Mose sich unmittelbar zu Boden, wie man sich vor einem König zu Boden wirft und betet Gott an. Das ist die angemessene Reaktion auf Gottes Gnade. Anbetung. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Für den Reformator Martin Luther war diese Stelle hier, Exodus 33, von grundlegender Bedeutung. In seiner berühmten Heidelberger Disputation von 1518 erläutert Luther sein theologisches Programm der Kreuzestheologie. Und er stellt diese Kreuzestheologie der bisherigen Theologie gegenüber, die er als Herrlichkeitstheologie bezeichnet. Kreuzestheologie, Herrlichkeitstheologie. Das sind nach Luther die beiden Arten, wie wir überhaupt über Gott reden und über ihn nachdenken. Aber die beiden Arten, Kreuzestheologie, Herrlichkeitstheologie, die schließen sich gegenseitig aus. Kreuzestheologie und Herrlichkeitstheologie, so sagt Luther, sind unvereinbare Gegensätze. Ja, worin besteht der Gegensatz? Ich möchte es versuchen, kurz mit eigenen Worten darzustellen. Der Herrlichkeitstheologe, der geht aus von den scheinbaren Gesetzmäßigkeiten der geschaffenen Welt. Und er versucht, aus diesen Gesetzmäßigkeiten, die man sich so anschauen kann, versucht aus diesen Gesetzmäßigkeiten der geschaffenen Welt abzuleiten, wer Gott ist oder sein könnte. Der Herrlichkeitstheologe, der betrachtet die Schöpfung und dann spekuliert er von da aus über Gottes Charakter und sein unsichtbares Wesen. Auf diese Weise kommt man aber im Grunde immer bei dem heraus, was eigentlich jedem einleuchtet, der sich wenigstens mal versuchsweise auf die Hypothese Gott einlässt. Heraus kommt ein halbwegs vermittelbares Gottesbild, das religiös und philosophisch einleuchtet und sich in vielen Religionen und Weltanschauungen wiederfindet. Da ist Gott dann zum Beispiel der unbewegte Beweger oder er ist der Anfang und Urgrund allen Seins. Er ist ein höheres oder von mir aus auch das höchste Wesen. Er thront im Himmel, ist erhaben, allmächtig und leidensunfähig. Und seine Gerechtigkeit besteht darin, dass er jedem gibt, was er verdient. Das ist was, was man so vermitteln kann einigermaßen, ja, wo man sagen kann, ja, das, so kann man sich einen Gott einigermaßen vielleicht vorstellen. Aber Luther sagt, diese ganze Theologie ist ein einziger tödlicher Irrtum. Ein Irrtum, völlig falsch. Warum? Weil dieses Gottesbild, und das zeigt sich ja daran, dass es uns irgendwie einleuchtet, weil dieses Gottesbild von unseren Gedanken über Gott ausgeht, anstatt von Gottes Selbstoffenbarung am Kreuz. Wenn wir von unseren Gegebenheiten aus auf Gott schließen, dann kommt ein Gottesbild heraus, das Leiden, Schmerz und Tod ausschließt. Ihr könnt ja mal versuchsweise in den Kindergarten gehen oder eure eigenen Kinder und Enkel fragen und mal fragen, wie stellt ihr euch Gott vor? Luther sagt, das hat mit Gott aber nichts zu tun. Demgegenüber, das war die Herrlichkeitstheologie, demgegenüber redet nach Luther nur der Kreuzestheologe wirklich von Gott, von dem wahren Gott, eben gerade weil und indem er die dem Menschen zugewandte Rückseite Gottes erkennt. So sagt es Luther, die Rückseite Gottes, die durch Leiden und Kreuz erblickt wird. Und am Beispiel des Jesusjüngers Philippus, Johannes 14, zeigt Luther, was hier auf dem Spiel steht. Ich zitiere: Als Philippus im Sinne der Theologie der Herrlichkeit sagte, zeige uns den Vater, also auch Jesusjünger sind nicht davor gefeit, in diese Falle zu tappen und zu sagen, ja, wir müssen irgendwie Gott schön und erhaben und sonst was machen. Zeige uns den Vater. Da holte Christus alsbald seine hochfliegenden Gedanken, Gott anderswo zu suchen, zurück und führte ihn auf sich selbst, indem er sagte, Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Also ist im gekreuzigten Christus die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes. Soweit Luther. Gott ist der am Kreuz hängende Gott. Gott ist der heruntergekommene Gott, der leidende und gekreuzigte Gott. Gott offenbart sich im Gegenteil dessen, was man sich normalerweise unter einem Gott vorstellt. Am Kreuz zeigt Gott uns seine unansehnliche Rückseite. Er offenbart sich nicht in der Herrlichkeit eines strahlenden Königs mit goldener Krone und Pomp und Zepter und sonst was, sondern Gott offenbart sich in der abstoßenden Gestalt des Sterbenden mit der Dornenkrone. Oder wie es in Jesaja heißt, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Mit anderen Worten, der hässliche Christus. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Gerade so und nicht anders offenbart sich Gott. Gottes überwältigende Schönheit im Gekreuzigten durchkreuzt unsere Vorstellungen von Schönheit und Heiligkeit und Herrlichkeit. Für Luther ist bedeutsam, dass Mose Gott nur von hinten zu sehen bekam. Es hätte noch andere Möglichkeiten gegeben, um eben zu verhindern, dass Mose Gottes Gesicht sieht. Warum also ausgerechnet von hinten? Daran wird eben deutlich, wie wir Gott überhaupt nur erkennen können. Nur von hinten, aus der Rückschau, im Nachdenken, aber nicht im Vordenken, nicht in der Prognose. Alle Prognose und alle Vorhersagen über Gott scheitern. Alle Ableitungen, die wir aus unseren echten oder vermeintlichen Gotteserfahrungen oder aus der Betrachtung der geschaffenen Welt ableiten, die führen in die Irre. Denn Gott ist frei. Gott ist frei. Wir sind es nicht, aber Gott ist es. Und darin besteht auch der wesentliche Unterschied zwischen ihm und uns, zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen dem Retter und uns Sündern. Und gerade deswegen tun wir uns mit dem Kreuz oft so schwer. Denn das Kreuz von Golgatha, an dem der Schöpfer aller Dinge für seine Geschöpfe, für uns stirbt, das passt so gar nicht zu dem, was wir uns unter einem Gott vorstellen möchten. So der Superheld. Aber gerade darin liegt ja das Problem. Wir stellen uns lieber etwas vor, anstatt dem nachzudenken, was Gott getan hat. Wir spekulieren, wie Gott sein könnte oder müsste, anstatt ihn genau dort zu suchen, wo er sich tatsächlich gezeigt hat. Nämlich in der tiefsten Tiefe menschlicher Abgründe. Und das ist das Kreuz. Dort und nur dort wird klar, wer Gott ist. Auch wenn wir ihn dort eben nur im Gegenteil dessen erblicken, was wir von ihm als Gott eigentlich erwarten. In Christus am Kreuz offenbart Gott sich unter dem Gegenteil seiner selbst verborgen. So sagt Luther einmal, klingt irgendwie merkwürdig. Offenbart unter dem Gegenteil dessen verborgen, klingt merkwürdig, ist es auch. Es ist eben nicht einleuchtend, dass der Gerechte für die Ungerechten stirbt, dass der Sündlose sich in die Hände der Sünder begibt, dass der Allmächtige und Erhabene und Heilige den Tod des Verbrechers stirbt, um ausgerechnet den Verbrecher in den Himmel zu führen. Das alles wollen wir irgendwie von Gott fernhalten, weil wir es am liebsten auch von uns selber fernhalten wollen. Denn das Kreuz Christi stellt uns auf den Weg der Kreuzesnachfolge. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Das Kreuz Christi erlöst uns. Ja, Amen, Halleluja. Aber gerade damit stellt es uns in dieser Welt auf den Weg des Leidens. Denn die Welt begreift nicht und kann auch nicht begreifen, dass einzig und allein das Kreuz der Ort ist, an dem Gott uns Menschen begegnet. dass einzig und allein das Kreuz der Ort ist, an dem ich erkenne, wer Gott ist und wer auch ich bin. Dass einzig und allein das Kreuz der Ort ist, an dem Gottes Allmacht, Erhabenheit und Heiligkeit in ihrer abgrundtiefen Wirklichkeit erkannt werden. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, ein Nonsens denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und diese Gotteskraft, die kommt nirgends anders als am Kreuz zur Geltung. Und darum sollten wir aufhören, die Kraft Gottes irgendwo anders zu suchen. Aber wir wissen es, glaube ich, alle, die Verlockung ist groß. Auf spektakuläre geistliche Erfahrungen zu setzen, anstatt ganz und gar auf das Kreuz. Schon der Apostel Paulus kann ein Lied davon singen, ganz am Anfang des ersten Korintherbriefs. Da sagt er, die Juden fordern Zeichen, also Wunder. Und die Griechen fragen nach Weisheit, das heißt nach einer überzeugenden religiösen Lehre, die keine Leerstellen mehr hat. Also mit zwei E, Leerstellen. Wir aber, sagt Paulus, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist immer noch stärker, als die Menschen sind. Und den Christusgläubigen in Korinth ruft Paulus dann in dem ganzen Brief immer wieder in Erinnerung, das entscheidende Weltwunder ist das Kreuz. Und das entscheidende Wunder in eurem eigenen Leben ist das Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Denn dieses Bekenntnis könnt ihr nur deswegen von Herzen sprechen, weil der Heilige Geist euch die Decke von euren Augen genommen hat und euch gezeigt hat, was es mit dem Gekreuzigten in Wirklichkeit auf sich hat. Lasst euch darum nicht verführen von denen, die euch glauben machen wollen, es gebe mehr als das Kreuz, mehr an Geist, mehr an Erfahrung, mehr an unmittelbarer Gottesbegegnung. Verwechselt um Gottes Willen nicht die Ewigkeit mit der Gegenwart. Zerrt die Herrlichkeit Gottes nicht krampfhaft auf die Erde, sondern, wie wir es am Anfang der Gottesdienste normalerweise sagen, erhebet eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn, in die Höhe. Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Lebt euer Leben als Christusgläubiger auf dieser Erde in der Kreuzesnachfolge, als Leidende, als Gebeugte, als Gedemütigte, als Glaubende, in der hoffnungsvollen Vorfreude auf den, der kommt. In der hoffnungsvollen Vorfreude auf den, den ihr nie gesehen habt, den ihr jetzt nicht seht, aber dennoch liebt. Auf Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, euren Herrn und Heiland, der euch bewahren wird vor dem zukünftigen endgültigen Zorngericht. Und solange ihr Gott nur von hinten seht, bewahre der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Gekreuzigten und dem Kommenden. Amen.